Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Michael Vogtländer, Sie sind Immobilienökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Frau Köster.
Wir hören viele dramatische Nachrichten. Es gibt Schlagzeilen. Um den Bedarf an Wohnungen zu decken, müssten jedes Jahr 350.000 gebaut werden. Da kommt die Bauwirtschaft gar nicht hinterher. Wie dramatisch ist es? Sie können es mal einordnen.
Naja, es ist schon dramatisch. Wir haben gerade in den Großstädten riesigen Nachholbedarf, was den Wohnungsbau angeht. Wenn man sich Städte wie Berlin oder auch Stuttgart, München anschaut. Da haben wir einen starken Einwohnerwachstum gehabt in den letzten Jahren, aber die Bautätigkeit kommt nicht richtig hinterher. In Berlin allein müsste man rund 30.000 Wohnungen pro Jahr bauen, es werden aber nur 10.000 gebaut. Und dann steigen die Preise und Mieten natürlich stark an. Und das ist natürlich eine zunehmende Belastung für alle, die Wohnungen suchen oder kaufen möchten.
Ist das denn etwas, was die Kommunen nicht haben kommen sehen?
Das ist schwer zu sagen. Wir kommen ja aus den 2000er Jahren, da haben wir teilweise auch eine Stagnation im Wohnungsmarkt gehabt. Wir haben kaum Zuwanderung gehabt und seit 2010 hat sich das massiv gedreht. Wir haben ja allein zwischen 2011 und 2015, 16 über 3 Millionen zusätzliche Menschen in Deutschland. Viele, die eben aufgrund des starken Arbeitsmarktes gekommen sind. Das haben die Kommunen, glaube ich, nicht so vorausgesehen. Aber jetzt müssten sie eigentlich handeln und länger handeln und vor allen Dingen auch mehr Bauland ausweisen, damit der Markt dann auch wieder in Schwung kommt und damit die Preise dann auch ein bisschen sinken können.
Ja, es scheint so eine Hoffnung zu geben, dass sich das von alleine reguliert. So nach dem Motto, ja, wenn die Städte zu voll sind, dann geht das automatisch aufs Land. So was kann doch vermutlich nicht gut gehen, so eine Denke, oder?
Das funktioniert zum Teil, muss man sagen. Klar, die Menschen stellen sich darauf ein. Wenn man hier in Stuttgart keine Wohnung findet, dann muss man eben überlegen, wo kann ich hingehen? Und so handeln auch viele Menschen, die dann eben rausgehen. Aber auch da merkt man teilweise, wenn die Infrastruktur nicht passt, wenn die Bahnverbindungen zum Beispiel nicht da sind, wir stellen fest, die Menschen gehen dorthin, wo eben die Bahnverbindungen auch sind. Und wenn die nicht da sind, dann wird es natürlich immer schwieriger und die Pendelzeiten werden länger. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen schon, dass die Menschen in der Stadt leben können und da müssen wir eben auch in der Stadt mehr bauen.
Welche Anreize kann es denn geben, in der Stadt bauen? Oft ist die Stadt schon, ich sag mal, dicht bebaut, geht dann alles in die Höhe?
Naja, es gibt 3 Möglichkeiten. Man kann in die Höhe gehen. Das ist traditionell in Deutschland recht schwierig. Da wehren sich auch viele, sagen, wir wollen nicht diese Hochhaussiedlungen von früher haben. Dann kann man versuchen, nachzuverdichten, also die bestehenden Baulücken zu erschließen.
Klimatisch aber auch schwierig.
Schwierig, ne? Teilweise, weil man natürlich auch Naherholung in der Stadt haben möchte. Und die dritte Möglichkeit ist eben auch, die Stadt zu erweitern, neue Stadtviertel zu gründen. Und ich glaube, das muss der Weg sein. Da tun wir uns aber teilweise wirklich sehr schwer, aus Umweltschutz Gründen, teilweise auch, weil generell gegen Bautätigkeit auch vorgegangen wird, weil man den Lärm nicht möchte, die zusätzliche Verkehrsinfrastruktur. Aber eigentlich ist das der Weg, dass man neue Stadtviertel erschließt. Und gerade das Beispiel Berlin, 40.000 Menschen, das bedeutet ja jedes Jahr eine Kleinstadt dazu. Dann muss man eben auch entsprechend eine Kleinstadt dazu bauen und dafür die entsprechenden Voraussetzungen schaffen.
Wir sprechen über den Wohnungsmangel mit Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Es mangelt vor allen Dingen an Sozialwohnungen. Es fehlen mindestens 90.000 in Baden-Württemberg. Andere schätzen sogar 500.000. Bei solchen Zahlen denkt man, ist so etwas überhaupt in den Griff zu kriegen?
Na, das Thema Sozialwohnung ist kein so ganz einfaches Thema. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja massiv in Sozialwohnungen investiert. Das war damals auch notwendig. Es gab kaum Investoren. Heute ist die Situation ja schon ein bisschen anders. Es gibt viele Investoren. Was vielleicht fehlt, sind einfach günstige Wohnungen. Und das ist eben auch eine Frage der Menge. Ja, das heißt, umso mehr Wohnungen wir bauen, umso günstiger wird es natürlich auch. Bei Sozialwohnungen sehe ich das ganz große Problem, dass wir so eine starke Fehlbelegung haben. Wir haben das mal erhoben, über 50% der Mieter sind gar nicht armutsgefährdet. Ja, auf der anderen Seite haben wir
woran
viele Menschen.
Das? Bleiben die einfach in den Wohnungen, wenn sie dann aus der Armutsgefährdung rauskommen? Oder?
Genau, also die Grenzen für den Wohnberechtigungsschein sind ja ohnehin schon sehr breit. Auf der anderen Seite, wenn man dann eingezogen ist und die Einkommen sich verbessert haben, zum Beispiel als Student eingezogen und dann verdient man, dann bleiben die meisten doch in den Wohnungen, weil die Qualität gut ist, die Lage oftmals gut ist und sie so günstig in der Stadt nicht mehr wohnen können. Das heißt, wir haben da natürlich auch eine Förderung von Leuten, die es eigentlich gar nicht brauchen.
Aber grundsätzlich, der Mangel ist ja eklatant. Also in Stuttgart ist es beispielsweise so, 2014 wurden dort 14 neue Sozialwohnungen Sozialwohnungen fertiggestellt. 2015 waren es 62. Für 2016 konnte der Mieterverein im Herbst vergangenen Jahres noch gar keine Zahlen nennen. Unter Umständen wurde da nicht eine einzige Sozialwohnung auch gebaut. Also das klingt so dramatisch. Warum setzt man nicht einfach da auf mehr Wohnungsbau und schafft auch Anreize?
Um den Wohnungsbau voranzubringen, braucht man natürlich erstmal die Baugrundstücke. Die Städte gehen jetzt teilweise so vor, dass sie sagen, es gibt bestimmte Quoten, 30%, 50% Sozialwohnungen. Das führt oftmals zu so einer Quersubventionierung zwischen den Beständen. Also der frei finanzierte Teil wird dann deutlich teurer bei den Sozialwohnungen. Ja, wie gesagt, ein paar Menschen kann man helfen, aber eine große Masse bleibt eben auch außen vor. Das ist für mich mehr so eine Sozialpolitik nach dem Lotterieverfahren. Ich glaube, da brauchen wir andere Vorgehensweisen. Die Städte haben zum Beispiel die Möglichkeit, wenn sie ein großes Baugrundstück haben, zu sagen, wir machen eine Konzeptvergabe. Das heißt, wir sagen, wir wollen dort vor allen Dingen günstige 2-3-Zimmer-Wohnungen haben. Und welcher Investor macht das beste Angebot, um möglichst viele dieser Wohnungen im günstigeren Bereich zu bauen? So könnte man auch vorgehen, da braucht man gar keine Förderungen in dem Maße.
Aber Sie sagen, so könnte man vorgehen, heißt eben, das passiert in den wenigsten Fällen.
Das passiert leider in den wenigsten Fällen. Vielleicht sind die Städte manchmal auch nicht kreativ genug, wie sie mit diesen Baugrundstücken umgehen können. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist einfach, dass wir in der Masse nicht vorankommen. Da brauchen wir eben diese neuen Baugrundstücke auch in neuen Stadtvierteln.
Und die neuen Stadtviertel, da gibt's natürlich dann auch wieder große Schwierigkeiten und sehr viele Auflagen. Sind die Auflagen einfach auch komplizierter geworden?
In der Tat, also die Zahl der Normen, die man im Bau einhalten muss, die Energiestandards, die man einhalten muss, auch die Auflagen der Kommunen, was Stellplätze und Ähnliches angeht, all das ist massiv gestiegen in den letzten Jahren und das macht das Bauen natürlich sehr, sehr teuer.
Was kann Anreize schaffen zu bauen? Wer das selbst erlebt hat, kann oft Geschichten mit bösen Überraschungen erzählen, weil es doch viel teurer wurde als erwartet, weil Handwerker nicht kommen und weil die Auflagen immer strenger werden. Immobilienökonom Michael Vogtländer in SWR1 Leute, haben Sie dennoch Gründe, warum Bauen reizvoll sein kann? Die niedrigen Zinsen, die werden Sie jetzt wahrscheinlich nennen, lassen wir die mal außen vor.
Naja klar, die Zinsen machen schon einiges aus, aber das eigene Bauen hat natürlich den großen Vorteil, dass man selber gestalten kann, ne? Und dass man sich die Wohnung, das Haus so bauen kann, wie man es gerne möchte. Das ist natürlich schon toll.
Sagen Sie, bei so vielen Auflagen, wie es gibt, ist da so viel Entscheidungsspielraum überhaupt noch gegeben?
Das ist richtig und die Risiken sind natürlich auch groß. Deshalb gehen die meisten ja tatsächlich zum Projektentwickler, kaufen von dem dann ein Haus. Aber ich glaube, wenn man es gut plant und gute Leute dabei hat, einen guten Architekten, kann das immer noch klappen. Aber es ist dann eher etwas für außerhalb der Stadt und nicht so sehr für die Stadt selber.
Jetzt ist es schon so dramatisch, dass man die guten Leute gar nicht mehr kriegt, weil einfach auch das Verhältnis schon nicht mehr stimmt. Auch die Handwerker sind nicht zu bekommen. Woran liegt das? Ist das einfach eine komplette Misswirtschaft?
Naja, so kann man es nicht sagen. Also man muss sehen, die Bauwirtschaft kommt aus einer Zeit, wo sie eine enorme Schrumpfung erlebt hat. Zwischen 95 und 2005 hatten sich die Zahlen halbiert, halb so viele Beschäftigte nur noch. Und viele Handwerksbetriebe sind ja doch mittelständisch geprägt und die sind jetzt relativ vorsichtig. Die sehen jetzt den Boom, das nehmen die gerne mit. Aber jetzt die Entscheidung zu treffen, noch mehr Menschen einzustellen oder eine zweite Fertigungshalle zum Beispiel bei den Fertighausherstellern zu bauen, da sagen die dann eher, da sind sie ein bisschen vorsichtig. Und das führt natürlich jetzt dazu, wo die Nachfrage so groß ist, dass es da noch Engpässe gibt und dass natürlich auch die Baukosten auch von der Seite her weiter steigen.
Anderer Faktor ist ja auch das Eigenkapital. Wie viel muss ich mitbringen?
Naja, das ist eine gute Frage. Standardmäßig sagt man so 20%. Die Banken geben sich teilweise auch mit 10% zufrieden. Aber wir müssen sehen, da kommen die Erwerbsnebenkosten noch hinzu. Die Grunderwerbsteuer ist überall kräftig gestiegen. Notarkosten, Maklerkosten, all das hängt vom Kaufpreis an. Und so sind die Kosten da enorm gestiegen. Das heißt, man muss so 50, 60, 70.000 Euro auch für eine normale Immobilie mitbringen. Und das haben die wenigsten Haushalte. Bei den Mietern gerade mal 11% verfügen überhaupt über Vermögen von mehr als 50.000 Euro. Und da kegeln wir natürlich ganz viele Haushalte aus dem Markt raus.
Vielleicht können wir auch zu den Auflagen einfach nochmal sagen, was da in den vergangenen Jahren überhaupt noch zugekommen ist. Von Brandschutzverordnungen und Garagenstellplätzen und so viele Pflichtverordnungen.
Das ist richtig. Wir haben die energetischen Standards, wir haben die DIN-Normen, da gehört der Brandschutz natürlich dazu. Wir haben teilweise Auflagen der Kommunen dann nochmal, was Energieträger angeht, was Fahrradstellplätze oder andere Stellplätze angeht. Das ist wahnsinnig viel geworden. Und das Problem ist, wir satteln immer weiter drauf. Wir müssten eigentlich mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir machen die Bauordnung mal komplett neu und überlegen, was brauchen wir wirklich. Ich glaube, da könnten wir viele Kosten sparen. Die Niederländer machen das gerade vor. Die haben wirklich mal komplett neu angefangen und konnten dadurch auch durchaus die Baukosten senken.
Zum Beispiel betrifft das auch die Dämmung. Das ist sowas, was einem sofort in den Kopf kommt, wenn man denkt, dieses Styropor an den Häusern kann den Häusern nicht gut tun.
Also Dämmung ist natürlich auch ein Thema, was ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. Ich glaube, wir müssen eigentlich dazu kommen, dass wir technologieoffener sind. Das heißt, dass wir zum Beispiel sagen, ein Neubau muss einen bestimmten Energiestandard erreichen. Aber wie ihr das macht, das überlassen wir euch, der Kreativität der Unternehmen. Statt dass wir immer technische Vorgaben machen, die dann eben teilweise auch zu Frust führen.
Aber sagen Sie das mal der Politik. Sie sind ja auch mit der Politik im Kontakt, denn da gibt es ja mehr und mehr Auflagen.
Das ist richtig. Das ist so eine Grundtendenz, die wir haben. Das hängt aber auch nicht nur mit der Politik rein zu tun, sondern natürlich auch mit den Institutionen, die dahinter stehen. Das heißt, da wird lieber gesagt, dass wir mehr DIN-Normen brauchen, anstatt dass wir abbauen, weil davon natürlich auch viele Menschen profitieren.
Aber da müsste die Politik, Lobbyarbeit, ne?
Aber da müsste die Politik natürlich auch mal drauf gehen und sagen, ja, wir vereinfachen jetzt auch mal und wir nehmen uns des Themas an. Viele Politiker überblicken aber diese Komplexität leider nicht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Immobilienökonom Michael Vogtländer. Der Wohnungsmangel ist unser Thema. Ein Zwischenergebnis der Mietpreisbremse hat gezeigt, dass die Mieten dennoch teils erheblich ansteigen. Ich habe mal nachgeguckt, Konstanz, Weingarten oder Singen. Es heißt ja auch, die Mietpreisbremse ist gescheitert. Sehen Sie das auch so?
Naja, das Grundkonzept von der Mietpreisbremse ist schon problematisch, weil es eigentlich, man versucht, die Mieten zu deckeln und zu suggerieren, es gäbe keine Knappheit, aber die Knappheit ist ja da, deshalb steigen die Preise ja auch. Tatsächlich funktioniert sie in der Praxis auch nicht. Das liegt zum Beispiel daran, dass es natürlich bestimmte Ausnahmen gibt, zum Beispiel bei Modernisierung greift sie da nicht mehr oder dass der Mieter zum Beispiel gar keinen Einblick in die Vormiete hat. Das ist sicherlich auch ein Thema und auch die Sanktionsmöglichkeiten natürlich relativ gering sind.
Wenn ich den Einblick haben wollte als angehender Mieter, bin ich schon mal raus aus der Auswahl natürlich dann auch.
Na klar, oder man muss eben einziehen und dann muss man direkt sagen, ich ziehe jetzt den Vermieter vor Gericht und versuche einzuklagen, dass die Miete gesenkt wird. Das ist eigentlich auch nicht die Herangehensweise, die wir wählen. Das heißt, das wird wenig angenommen. Aber man muss sich auch klar machen, wenn man die Deckelung wirklich durchziehen würde und die Mieten versucht zu senken, bedeutet das einen Mietstopp. Und wir haben in vielen Ländern erlebt, was das bedeutet. Dann verkaufen nämlich irgendwann die Vermieter an die Selbstnutzer. Dann werden keine Mietwohnungen mehr angeboten und dann wird es noch schwieriger, in diese Wohnungen überhaupt reinzukommen. Oder es bilden sich so Schattenmärkte, dann wird auf einmal die Küche wahnsinnig teuer verkauft oder der Stellplatz oder was auch immer. Das heißt, es gibt da schon Reaktionen, die sich letztlich gegen den Mietwohnungsmarkt wenden.
Es gibt wirklich viele verzweifelte Wohnungssuchende. Was raten Sie denen? Welche Möglichkeiten hat man?
Ja, das ist tatsächlich, gerade in den Großstädten ist es schwierig. Es ist letztlich so, wenn so viele Menschen in der Stadt leben wollen, muss man nach Alternativen sich umschauen. Und man muss dann vielleicht auch überlegen, ins Umland zu gehen, dorthin zu gehen, vielleicht wo man mit ÖPNV noch relativ gut in die Stadt kommt und einfach versuchen, Kompromisse einzugehen, auch was vielleicht die Wohnungsgröße angeht. Aber das sind natürlich oftmals schwierige Entscheidungen. Man möchte teilweise am gleichen Stadtviertel bleiben, bei den Freunden bleiben. Dann ist die Situation natürlich für viele wirklich hart.
Ja, das Thema ist auch bei den SWR1-Hörern im Gespräch. Rainer aus Lörrach zum Beispiel meldet sich und hat geschrieben, unser Mietrecht ist einfach kontraproduktiv. Ich nehme mal einen Auszug aus seiner E-Mail, denn als Vermieter werde ich mehr oder weniger enteignet und jetzt kann ich die eigene Schrift nicht mehr lassen. Jetzt gehe nicht mehr lesen, gehen wir mal. Denn als Eigentümer und Vermieter werde ich mehr oder weniger enteignet und hinterlassen mir die Mieter. Eine Ruine zieht sich der Staat und die Behörden und die Gerichte dezent zurück. Da steckt also eine Menge Wut drin. Was können Sie dazu sagen?
Ja, es ist für Vermieter oftmals nicht leicht und man muss sich immer klar machen, das ist die große Leistung, die wir eigentlich in der Wohnungspolitik vollbracht haben, dass wir so viele Kleinvermieter auch in den Markt gebracht haben, dass wir so ein breites Angebot haben. In vielen Märkten gibt es ja gar keinen funktionierenden Mietwohnungsmarkt, dann muss man schon als junger Mensch kaufen oder eben lange bei der Familie bleiben. Und da haben wir viel Leistung gebracht. Aber man muss eben auch schauen, dass es auch ein Interesse gibt, weiterhin zu vermieten. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen Rechtssicherheit. Und in solchen Situationen fühlen sich viele Vermieter zu Recht im Stich gelassen. Auf der anderen Seite braucht natürlich auch der Mieter den richtigen Schutz. Das ist auch wichtig, dass es den Kündigungsschutz gibt, dass es die langsame Anpassung der Mieten bei bestehenden Verträgen gibt. Also das muss man fein austarieren. Und in den letzten Jahren, würde ich auch sagen, hat das Pendel zugunsten der Mieter eher ausgeschlagen. Und da muss man aufpassen, dass die Vermieter sich nicht frustriert zurückziehen.
Der Baubedarf hat sich auch durch die Flüchtlinge in den vergangenen Jahren erhöht. Asylberechtigte ziehen erfahrungsgemäß in die Ballungsgebiete, aber genau da ist der Wohnraum ja knapp. Sie schreiben auch darüber in Ihrem Buch Luxusgut Wohnen. Eine wirkliche Lösung dahingehend konnte ich nicht rauslesen. Haben Sie die?
Naja, das ist schwierig. Ne? Natürlich, der Wohnraumbedarf steigt auf einmal sehr stark an. Da kommen viele Menschen, die eben untergebracht werden müssen. Was ganz spannend ist, ich war auf ganz vielen Konferenzen, wo dann eben auch Modellvorhaben gezeigt worden, wie man eben schnell Wohnraum schaffen kann. Meistens war das dann verknüpft mit der Aussage, naja, die eine oder andere DIN-Norm können wir nicht erreichen oder den einen oder anderen Energiestandard. Aber es zeigte sich, man kann eben günstig und schnell auch bauen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir unsere Haltung auch verändern müssen und wo wir auch mehr Flexibilität zulassen müssen. Wir haben ja zum Beispiel auch die Situation mit den Studenten gehabt. Da wusste man ja, da kommen doppelte Jahrgänge in die Städte, die Studentenquote steigt ohnehin. Denen hätte man auch sehr gut helfen können mit solchen Einfachbauten, die eben dann auch deutlich günstiger angeboten werden können.
Welche Möglichkeiten gibt es denn dahingehend auch der Integration zu helfen? Denn viele Flüchtlingsunterkünfte wurden ja dann auch an den Stadtrand gesetzt. Und da stellt man sich dann vor, das wird dann irgendwann wie in Frankreich, wo an den Randgebieten sich vielleicht dann eben auch Bevölkerung mit ärmerer Bevölkerung einfach bilden.
Naja, man hat ja viele Wohnheime erstmal geschaffen, Sammelunterkünfte. Das kann natürlich keine Dauerlösung sein. Also da ist es ganz wichtig, dass die Menschen eben auch gemischt werden tatsächlich, dass eben deutsche Flüchtlinge, andere Gruppen eben zusammenkommen, wohnen können. Und da muss der Staat, glaube ich, auch über Belegungsrechte dann nachdenken, dass er zum Beispiel von privaten Vermietern dann das Belegungsrecht erwirbt, dass man dort eben auch dann Flüchtlingsfamilien in normalen Wohnungen unterbringen kann.
Wobei, da gab es ja krasse Schlagzeilen auch. Ne? Da sollten Mieter ihre Wohnung räumen, weil Städte dort Flüchtlinge unterbringen wollten. Das schafft natürlich großen Unfrieden. Also welche Stellschrauben hat die Politik, da vielleicht auch fairer umzugehen?
Ja, also das kann natürlich nicht sein, dass dann jemand aus seiner Wohnung verdrängt wird. Das sicherlich nicht. Das schafft in der Tat Unmut. Da muss man ja vor allen Dingen auch über Neubauten, vielleicht auch über einfachen Wohnungsbau dann eben überlegen, wo kann man vielleicht Baulücken dann auch nutzen, dass man tatsächlich diese Mischung hat. Also das Die größte Gefahr wäre tatsächlich, dass wir bestimmte Gruppen, gerade Flüchtlinge zum Beispiel, am Stadtrand konzentrieren. Das würde natürlich der Integration zuwiderlaufen. Da müssen wir eben schauen, dass wir das tatsächlich in der Mischung hinkriegen. Das ist aber eine harte Arbeit. Da muss die Stadt eben auch sich hinterklemmen, um Wohnraum zu finden. Und man muss eben auch flexibel reagieren.
Ja, das mit den Auflagen und mehr Flexibilität ist auch ein Thema, was die SWR1-Hörer betrifft. Werner Schwenk aus TTC Neustadt zum Beispiel hat ins Studio gemeldet. Ich hoffe, ich kann meine Schrift jetzt besser lesen. Er spricht nämlich auch die Flüchtlingswohnungen an, die in Windeseile aus dem Boden gestampft wurden mit Genehmigung der Landratsämter. Es wurden Auflagen hier eben ausgesetzt. Wieso geht das für uns Einheimische nicht? Schreibt noch dazu, bitte verstehen Sie mich richtig. Ja, ist doch eine berechtigte Frage.
Ja, das ist in der Tat, kranken wir daran, dass wir viele Bauvorhaben unnötig verkomplizieren. Ein ganz wichtiges Thema ist ja zum Beispiel die Dachaufstockung oder Dachgeschossausbau. Viele dieser Maßnahmen scheitern schlichtweg, weil dann die Feuerwehr etwa kommt und sagt, der Brandschutz reicht nicht aus. Da muss noch eine extra Treppe oder noch irgendwelche Extramaßnahmen durchgeführt werden. Da brauchen wir ein bisschen mehr Flexibilität. Und wir haben zum Beispiel auch viele Potenziale, was Einliegerwohnungen angeht. Viele Menschen leben in viel zu großen Häusern. Und da müsste man vielleicht auch beraten, unterstützen, vielleicht auch die ein oder andere Mark in die Hand nehmen, damit diese Menschen eben auch untervermieten können. Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, gerade auch für die Integration.
Ja, wir haben heute Morgen aus Freiburg berichtet. Da gab es ein Beispiel, dass eben Ältere oft noch in großen Häusern wohnen. Dort werden Wohnungen geschaffen und dieser Wohnraum der Häuser wird dann eben dann auch für junge Familien frei. Ist so etwas ein denkbares Modell?
Das ist auf jeden Fall ein denkbares Modell, wobei die Erfahrungen zeigen, gerade die Älteren tun sich auch schwer, aus den Wohnungen auszuziehen. Vielleicht ist es da leichter, einen Teil der Wohnung zu separieren, dass der untervermietet werden kann. Oftmals leben die auch in ihren eigenen Häusern. Da ziehen die nicht gerne aus. Aber wir müssen eben die Möglichkeiten im Bestand auch nutzen, dass wir dort zusätzlichen Wohnraum schaffen. Und wir haben eben über Dachaufstockung einen ganz großen Hebel. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Flexibilität. Dann könnten wir auch Wohnungen relativ günstig in zentralen Lagen schaffen.
Immobilienökonom Michael Vogtländer bei uns in SWR 1 Leute. Gerade wird die Grundsteuer in Frage gestellt. Das Bundesverfassungsgericht muss entscheiden, zählt der Bodenwert oder das, was auf dem Grundstück steht. Die Bundesbauministerin Barbara Hendrick sagt, allein der Bodenwert zählt. Was sagen Sie?
Ja, da kann ich Frau Hendricks tatsächlich zustimmen. Wir haben diese Diskussion um die Grundsteuer ja schon sehr lange, seit den 90er Jahren, weil die Bemessungsgrundlage einfach total veraltet ist. Das beruht ja auf Werten von 64, teilweise sogar 1935 und seitdem hat sich im Immobilienmarkt natürlich viel getan. Und die Diskussion ist natürlich jetzt, besteuern wir die Immobilie insgesamt, also Aufbauten und Bodenwert oder nur den Bodenwert? Und es gibt ein großes Problem schon bei den Immobilien bei den Aufbauten. Man müsste die ja regelmäßig bewerten. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer und nicht zielführend. Und der große Vorteil, wenn wir den Bodenwert nur besteuern, ist, wir schaffen damit auch Anreize, dass intensiver bebaut wird, also zum Beispiel mehr Mehrfamilienhäuser und dass zum Beispiel auch Grundstücke, die brach liegen, ja genauso besteuert werden wie das Hochhaus nebenan. Und das setzt eben starke Anreize auch der Bebauung zuzuführen.
Ja, weil das ist ja eines der Grundprobleme, dass viele reiche Besitzer sagen, ich muss da gar nichts drauf bauen, denn so ist die Steuer einfach günstiger. So liegt der Raum einfach brach.
Genau, im Moment, wer ein leerstehendes Gebäude hat, muss nicht mal Grundsteuer bezahlen. Und es ist auch so, es gibt natürlich Leute, die haben jetzt Baugrundstücke und die stellen fest, jedes Jahr ist die Wertsteigerung 10-15, manchmal 20%. Und da ist liegen lassen natürlich eine ganz attraktive Option. Und wenn jetzt so eine Bodenwertsteuer da wäre, dann würden da auch diesen Wertzuwächsen zumindest auch Steuerzahlungen entgegenstehen. Und dann wird der eine oder andere sagen, na gut, ich muss schon auch gucken, dass ich wirklich was mit dem Grundstück verdiene und eben das bebaue.
Was bedeutet es denn anschließend für mich als Mieter? Das wird ja vermutlich auch umgelegt von den Kosten.
Klar, es gibt eine Veränderung. Also die jetzige Grundsteuer, da wird es natürlich Verteilungswirkungen geben. Grundsätzlich ist es so, Mieter, die zum Beispiel in größeren Mehrfamilienhäusern leben, die werden entlastet. Während der Einfamilienhausbesitzer, der ein großes Grundstück in der Stadt hat, was natürlich entsprechend wertvoll ist, dann stärker belastet wird. Das ist aber auch durchaus sinnvoll, zum einen aus Verteilungsgründen, aber zum anderen auch derjenige, der dieses große Grundstück eben nutzt, der nimmt ja auch anderen viel Fläche weg, die man sonst bebauen könnte und muss dafür natürlich auch entsprechend mehr zahlen.
Von wann ist denn eigentlich diese alte Auflage der Grundsteuern? Kann man das beziffern? Aus welchem Jahr?
Wie meinen Sie das?
Also worüber jetzt aktuell entschieden wird beim Bundesverfassungsgericht, wann wurde das geschaffen, dieses Gesetz? Weil es ja oft so alte Gesetze sind.
Die Grundsteuer ist ja wirklich alt. Man hat damals ja noch diesen Einheitswert benutzt. Und wie gesagt, die letzte Bewertung stammt ja aus 1964. Seitdem hat man nie wieder alle Grundstücke tatsächlich bewertet. Und die Grundsteuer an sich hat natürlich eine sehr lange Tradition. Das müsste ich auch nochmal nachschauen, von wann die tatsächlich ist.
Aber es spricht ja dafür, wenn es von 1964 ist, dass da die Politik einfach auch generell zu wenig tut. Oder? Ist das nur ein Eindruck?
Naja, klar. Also diese Grundsteuerdiskussion, die haben wir mindestens seit den 90er Jahren. Da wird über die Verfassungsmäßigkeit diskutiert. Und seit diesen über 20 Jahren ist nichts passiert. Keiner hat wirklich eine Reform vorgelegt. Es gibt immer mal Diskussionen, aber wirklich den richtigen Schritt hat man nicht gemacht. Und da kann man natürlich ansetzen, jetzt auch mit einer wirklichen Reform und die Bodenwerte als einzige Bemessungsgrundlage nehmen. Der große Vorteil ist da übrigens, es gibt eben die Bodenrichtwerte, die werden regelmäßig erhoben von den Gutachterausschüssen. Das heißt, man hätte immer eine aktuelle Bemessungsgrundlage, hätte also deutlich weniger Aufwand für diese Steuer.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Michael Vogtländer ist zu Gast, Immobilienökonom vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und wir schicken gerade mal ein Dankeschön nach Dänemark. Wir hatten nämlich gerade eben über das Grundsteuerrecht gesprochen und uns gefragt, von wann es denn ist. Und Ralf Schulz aus Dänemark mailt ins Studio. Es ist vom 1. April 1938. Hoffen wir, kein Aprilscherz. Aber wir beschäftigen uns mit der Wohnungsnot. Und es kommen viele verzweifelte Hörermails auch hier an, die wirklich sagen, ja, was sollen wir in der Situation einfach machen, die sich auch abgezockt fühlen vom Staat. Welche Hilfe kann es denn geben? Ein Ansatz ist, Attraktivität zu schaffen, auch für Wohnungen auf dem Land.
Nun, es gibt schon ein paar Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ganz kurzfristig könnte man zum Beispiel über das Wohngeld auch helfen. Das ist eine soziale Leistung, die aber zu selten angepasst wird. Da wären vielen Haushalten geholfen gewesen, wenn es eine jährliche Anpassung gibt. Und langfristig muss man natürlich sagen, es ist in der Stadt, es kumuliert sich alles in der Stadt. Alle wollen in der Stadt leben, weil dort die meisten Jobs entstehen, weil dort die Ausbildungsmöglichkeiten da sind, Infrastruktur. Und wir müssen eben auch überlegen, wie wir das Umland und die ländlichen Kreise auch wieder stärken. Eine ganz wichtige Maßnahme ist, in die Verkehrsinfrastruktur investieren. Überall dort, wo vernünftige Bahnverbindungen sind, ziehen die Menschen auch hin. Und das andere ist natürlich auch, in die Infrastruktur insgesamt zu investieren, in die Schulen, in die Kindergärten, dass es eben auch Alternativen zur Stadt gibt.
Da sind aber jetzt wieder andere Bereiche gefragt, wenn man jetzt ganz konkret mal auf das Wohnen guckt. Sie hatten ja eben auch schon, vielleicht können wir auf das Ausland mal schauen, Sie hatten die Niederlande genannt. Welche Maßnahmen hat man da getroffen? Da scheint es ja ganz gut zu funktionieren.
Also in den Niederlanden hat man ja ähnliche Probleme wie wir. Die Großstädte wachsen sehr stark, viele Einwohner, wenig Wohnungen. Und dort geht man jetzt bewusst den Weg und sagt, ja, wir versuchen alles, um auf der grünen Wiese auch wieder zu bauen. Räumen die Hemmnisse weg, die es da aus Umweltschutzgründen oder aus anderen Gründen, Landstrukturen gibt. Und das ist sicherlich ein Weg. Und zum Beispiel plant man in den Niederlanden noch ganz bewusst eine Entlastungsstadt für Rotterdam und Amsterdam, die man dann verkehrlich eben auch anbindet und wo man dann tatsächlich eine komplett neue Stadt hochzieht.
Wurde das auch da staatlich gefördert und unterstützt?
Das wird zentral geplant in den Niederlanden, wo es dann eben große Institutionen gibt, die sowas mit steuern und wo man alle Interessensgruppen dann auch zusammenholt. Das ist bei uns ein Riesenproblem, dass wir zu sehr im Klein-Klein sind, die Kommunen für sich planen, teilweise eben schwierige Verhandlungen mit den Umlandgemeinden haben, die dann teilweise auch vielleicht nicht bauen wollen. Und da bräuchten wir auch einen stärkeren Interessensausgleich, dass man die verschiedenen Interessen zusammenführt und dann auch einen fairen Ausgleich zwischen Stadt und Landschaft. Aber wichtig ist ja, wir können ja auf Dauer nicht immer neu bauen in der Großstadt und abreißen zum Beispiel in den ländlichen Regionen. Das müssen wir besser verzahnen, damit wir da auch einen besseren Ausgleich haben.
Um bei dem Beispiel der Niederlande zu bleiben, da hat man den Eindruck, der Anteil der Eigenheime ist da aber sowieso höher.
Das ist richtig. In den Niederlanden ist es sehr attraktiv, ein Eigenheim zu erwerben. Die Grunderwerbsteuer liegt zum Beispiel nur bei 2%. Auch Notarkosten und Ähnliches sind viel geringer als bei uns. Und man kann zum Beispiel dort die Hypothekenzinsen von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Dadurch gibt es einen sehr starken Anreiz, ins Eigenheim zu gehen. Solch üppige Förderung würde ich hier gar nicht verlangen. Aber wir sollten uns, was die Erwerbsnebenkosten angeht, sicherlich die Niederlande als Beispiel nehmen. Denn das belastet viele Haushalte, wenn man hier 5 oder 6,5% Grunderwerbsteuer zahlen muss.
Aber ohne die Förderung wird es doch vermutlich auch nicht gehen, weil natürlich auch die Preise so exorbitant gestiegen sind. Die Löhne im Vergleich dazu aber nicht.
Das ist richtig, die Preise sind stark gestiegen, die Einkommen kommen da nicht mit, aber wir haben den großen Vorteil, dass die Zinsen ja so niedrig sind und die Zinsen sind tatsächlich stärker gefallen, als die Preise gestiegen sind und dadurch ist es heute in fast allen Kreisen lohnenswerter zu kaufen als zu mieten, aber das ganz große Problem ist eben, dass viele Haushalte diesen Eintritt aufgrund des Kapitalmangels gar nicht dieser Eintritt einfach nicht gelingt.
Vielleicht können Sie da auch eine konkrete Hörerfrage noch beantworten von Brigitte Hameler-Brown aus Östringen. Sie sagt, was ist in naher Zukunft für ältere Mieter günstiger? Wohnung kaufen oder mieten? Sie schreibt in Klammern noch dazu, betrifft eine mittlere Stadt.
Ja, das ist natürlich pauschal immer ganz schwierig zu sagen. Gerade für Ältere ist es natürlich die Frage, auch wie schnell kann ich das abbezahlen, wie viel Eigenkapital habe ich. Aber grundsätzlich stellen wir fest, gerade viele Ältere kaufen nochmal vor Renteneintritt, zum Beispiel weil die Lebensversicherung ausbezahlt wird, die dann das Geld nochmal anlegen. Das ist für viele durchaus eine Option. Dann steht aber natürlich auch die Frage, will ich das vererben beispielsweise? Wenn ich keine Erben habe, dann muss ich natürlich überlegen, ob das der richtige Schritt ist.
Viele Fragen der SW1-Hörer erreichen uns. Zum Beispiel Reinhold Muth aus Althütte schreibt, Neubaugebiete sind die Schuldenfallen der Gemeinden von morgen. Sie haben viel für Neubaugebiete plädiert. Was sagen Sie dazu?
Nee, der Hörer hat recht, weil man natürlich differenzieren muss. Also eine Stadt wie Stuttgart oder Freiburg, die müssen wachsen, weil wir da langfristig auch erwarten, dass immer mehr Menschen dorthin ziehen. Einfach weil die Städte der zukünftige Wirtschaftsmotor sind. Da entstehen die Dienstleistungen, da entsteht das Know-how, die Menschen kommen da zusammen. Aber wir haben viele Gemeinden auch in Deutschland, die eher schrumpfen, die aber munter neue Baugebiete ausweisen, in der Hoffnung vielleicht Familien anzuziehen oder Ähnliches. Und dadurch entsteht aber sowas, wie, was wir den Donut-Effekt nennen. Ja, die Stadtzentren bzw. die Dorfkerne veröden und ringsrum entstehen Baugebiete. Das macht die Dörfer und Städte auf Dauer natürlich unattraktiv. Und da muss man sehr sehr genau aufpassen und eher gucken, dass man die Entwicklung nach innen lenkt, dass die Menschen lieber den Bestand kaufen, als dass sie immer neue Neubauten schaffen.
In den Koalitionsverhandlungen will man über 1,5 Millionen Wohnungen bis 2021 sprechen. Halten Sie das für realistisch?
Nun, wir tun uns ja schon schwer, 300.000 Wohnungen zu bauen. Das haben wir bis jetzt noch nicht wirklich erreicht. Vielleicht 2017 370.000, 80.000 Wohnungen, das ist relativ schwierig. Und vor allen Dingen müssen wir eben sehen, wir brauchen sie in den Städten, in den Ballungsgebieten, nicht auf dem platten Land, wo eben heute auch viele Einfamilienhäuser entstehen, die tatsächlich vielleicht morgen leer stehen. Da müssen wir eine vernünftige Steuerung haben. Und deswegen, denke ich, ist dieses Ziel nicht so zu erreichen.
Und dieses Thema Wohnen, wie sehen Sie das behandelt, auch seitens der Politik?
Nun, es ist ganz interessant, wenn man sich mal fragt, wer auf der bundespolitischen Ebene kümmert sich um Wohnungsfragen. Da fallen den meisten Hörern wahrscheinlich nur wenige Gesichter und Personen ein. Es ist tatsächlich so, dass das Thema etwas wenig prioritär behandelt wird von der Politik. Natürlich kann die Bundespolitik auch nicht alles steuern. Vieles liegt bei den Kommunen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Thema lange vernachlässigt. Und es wird Zeit, dass sich die Politik da auch mehr drum kümmert und vor allen Dingen Visionen entwickelt, wie der Markt sich weiterentwickeln kann. Denn das ist auch klar, wir leben ja in eigentlich goldene Zeiten. Wir haben starke Steuereinnahmen, wir haben diese niedrigen Zinsen. Das heißt, wir können jetzt wirklich die Städte und den ländlichen Raum zukunftsfest machen. Aber wir müssen es eben auch angehen.
Ein Thema, was die Menschen aber so sehr betrifft und viele auch wirklich in so einer Notlage sind. Warum wird das Thema von der Politik so vernachlässigt? Was glauben Sie?
Das ist schwer zu sagen. Wir kommen natürlich aus einer Zeit in den 2000er Jahren, wo der Markt relativ stabil war, wo es kaum Entwicklungen gab. Und das hat sich ja erst seit 2010 die Lage kontinuierlich verschärft. Vielleicht braucht die Politik da etwas länger, vielleicht müssen sich auch die entsprechenden Fachpolitiker erst einarbeiten und profilieren. Aber es muss langsam was passieren, damit wir tatsächlich die richtigen Weichenstellungen setzen können.
Die 1,5 Millionen bis 2021 schaffen wir nicht, haben Sie gerade schon gesagt. Wollen Sie dennoch eine Prognose wagen? Wie sieht der Wohnungsmarkt in 10 Jahren aus?
Nun, in 10 Jahren werden sicherlich die Großstädte weiter hohe Preise haben. Wir werden etwas geringere Dynamik haben, weil die Zuwanderung etwas nachlässt. Aber nichtsdestotrotz in Stuttgart, München werden die Preise weiter steigen. Und die Ringe um die Städte werden letztlich breiter. Das heißt, wir werden mehr Pendelstrecken haben. Und dann kommt es eben auf die Politik an, das auch möglichst zu erleichtern, damit es auch komfortabel ist.
Ich sage herzlichen Dank, Michael Vogtländer in SWR1 Leute.
Sehr gerne.
Eins gehört.